Rund um den Brustring.
Der Podcast.
Rund um den VfB Stuttgart.
Hallo, hier ist Roberto Hilbert.
Hallo, hier ist Peter Reichert.
Hier ist Herbert Tasky. Viel Spaß im Podcast rund um den Brustring.
Tag, hallo zu Rund um den Brustring Podcast Folge 217. Wir sprechen heute über den 30. Bundesligaspieltag, wo unser VfB zu Gast war beim SV Werder Bremen. Und darum wird es eigentlich auch hauptsächlich gehen und ich darf das nicht alleine machen, da bin ich sehr, sehr froh drüber. Ich begrüße von Rund um den Brustring den Yannick. Hallo Yannick.
Servus, guten Abend Chris.
Schön, dass du auch da bist. Und ja, wir gehen direkt rein. Gast haben wir heute nicht. Das heißt, wir ziehen so richtig zu zweit durch, in bester Gerassi-Undorf-Manier oder Mittelstädt-Führig-Manier auf links, je nachdem.
Ja, dann wird es eine gute Folge, wenn wir so harmonieren heute.
Ja, davon gehe ich eigentlich immer aus. Ja, wir gehen direkt rein in die aktuellen Themen. Und zwar kam jetzt diese Woche die Meldung, dass der VfB die Kaufoption bei Mo Dahoud wohl nicht ziehen wird. Kam für mich natürlich völlig überraschend. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Yannick, aber...
Ich hab's ähnlich aufgenommen wie du. Also klar, 10 Millionen, das ist schon ein Brett für einen Spieler wie ihn. Ohne ihm da jetzt auch zu nahe treten zu wollen. Das ist ein solider Bundesligaspieler, der auch eine Erfahrung mitbringt, der aber, und das kann man ja dann auch aus diesen Berichten herauslesen, noch nicht so wirklich dem VfB genutzt hat, wie man so schön sagt. Also da hat man sich vielleicht auch ein Stück weit mehr erwartet. Klar, es war natürlich für ihn jetzt auch schwierig, an diesem eingespielten Mittelfeldduo Karasor Stiller vorbeizukommen. Aber ja, die richtigen Impulse, zu denen er auch in der Lage ist mit seinen Fähigkeiten, die konnte er beim VfB noch nicht setzen. Und dann stehen eben diese 10 Millionen da zur Debatte. Ja, bei aller Liebe, die würde ich am VfB seiner Stelle in andere Spieler investieren dann.
Und auf.
Ja. Zum Beispiel. Nein, aber. Und außerdem kommt ja auch mit Jannik Keitel, das vielleicht noch zur Vervollständigung. Ja. Der Transfer ist zwar noch nicht offiziell bestätigt, aber durchaus von einigen Medien schon verifiziert worden. Jannik Keitel, defensiver Mittelfeldspieler vom Sportclub Freiburg, der ja dann auch auf der gleichen Position spielt und der da vielleicht dann auch noch mehr Entwicklungspotenzial mitbringt.
Genau, also ich habe es auch schon so bei der Laie so, wirklich so gesehen, dass Dahoud so als Backup dabei wäre und ein Backup holst du nicht für 10 Millionen.
Ganz definitiv.
Also ja. Und dann Angelo Stiller kommt da nicht vorbei. Keine Chance. Ja. Und dann kann er so von. Das ist ein ganz anderer Spielertyp. Klar, kannst du mit Dahoud nochmal anders arbeiten im Mittelfeld und anders spielen lassen. Aber ich denke auch nicht für das Geld. Also, das werden wir uns da wohl oder übel sparen. Oder wird der VfB sich da auf jeden Fall sparen.
Genau.
Dann gab es noch einen Bericht in den Stuttgarter Nachrichten, Stuttgarter Zeitung, dass der Plan mit Dennis Simon, dass unser Nachwuchstorhüter, unser Nachwuchstalent und unser Mann für die Zukunft zwischen den Pfosten, wie es jetzt auch ja heißt. Ja, dass man da jetzt noch nicht so ganz genau weiß, was man mit ihm machen soll. Nübel bleibt ja. Und es war ja mal der Plan, dass Simon der Nachfolger wird. Jetzt steht im Raum, dass man Simon dann doch verleiht. Was wäre da so bei dir so das präferierte Ziel?
Ein ambitionierter Zweitligist. Wäre eigentlich so, also ich habe mir tatsächlich dann auch, wo ich den Bericht gelesen habe, heute so ein bisschen meine Gedanken gemacht und man sieht es jetzt zum Beispiel bei Greuther Fürth, die haben auch so einen jungen Torwart, ich glaube, der kommt sogar von den Bayern, ich weiß es gerade gar nicht. Mir ist auch jetzt leider Gottes gerade der Name entfallen, aber das ist ja so ein Modell, was durchaus Sinn macht, also ein ambitionierter Zweitligist, gerade jetzt so, sagen wir mal Greuther Fürth, die da einfach sich auch etabliert haben. Das wäre vielleicht so ein Club oder so eine Range, wo ich mir für ihn gut vorstellen könnte. Ja. Wo er einfach wichtig ist natürlich, das kann natürlich auch ein Drittligist sein. Kommt ja auch ein Stück weit jetzt drauf an, was mit der U21 passiert. Wir werden nachher mal kurz drüber sprechen, ja auch noch. Ob sie jetzt tatsächlich da auch den Aufstieg packen, dann kannst du natürlich sagen, okay, dann kann er ja auch bleiben. Das kommt ja auch so ein bisschen in dem Artikel dann auch raus. Aber ja, ansonsten gerade so, ja, so ein Verein, Fürth ist da eigentlich ein gutes Beispiel. Vielleicht auch Elversberg oder ja, sowas, wo er einfach ein ruhiges, in Anführungsstrichen, ein ruhiges Umfeld auch hat, um sich zu entwickeln. Kleine etablierte Clubs, in Anführungsstrichen, die einfach auch dann solchen Spielern eine Chance geben.
Ja, also solange es nicht der KSC ist, ne?
Ja, gut. Das, bei aller Rivalität, die schätze ich jetzt auch ein Stück weit höher ein, was die Präsenz angeht, wie jetzt Fürth. Aber ja, das sieht man ja durchaus auch, dass das Sinn machen kann. Übrigens ist es Jonas Urbig bei Fürth aktuell, der dann auch ausgeliehen ist. Und der kommt tatsächlich vom FC Köln, wenn ich das richtig sehe. Also, ja.
Ja, warum nicht? Ich denke, genau. Es gäbe bestimmt
den genau.
Einen oder anderen Interessierten.
Das ist eben genau so ein Modell. Köln hat mit ihm verlängert und ihn dann nach Fürth ausgeliehen, um eben, dass er Spielpraxis kriegt. Das könnte ich mir jetzt auch gut vorstellen, dass man das so präferiert dann auch.
Ja, wie gesagt, vielleicht auch der HSV.
Aber nee, das wäre jetzt, glaube ich, das wäre ein bisschen fies.
Ja, für wen jetzt?
Ja, nee, man muss ja auch ein bisschen in dieser Diskussion immer aufpassen. Der ist noch sehr, sehr jung. Der ist 18 Jahre alt. Das ist wirklich für einen Torhüter noch jünger wie für einen normalen Spieler. Der hat wirklich noch ein paar Jährchen Zeit, sich zu entwickeln auch. Und ja, wichtig ist jetzt einfach, dass er regelmäßige Spielpraxis kriegt, sei es in der U21 oder eben dann bei einem etablierten Club in der zweiten oder dritten Liga, wo er dann regelmäßig spielt, wo er dann auch in dem Bericht kommt, das auch zur Sprache dann, wo er dann auch diese Kulissen kennenlernt und einfach dann auch diesen Profifußball dann auch ein Stück weit.
Deswegen einfach aufsteigen in die dritte Liga, dann haben wir das Problem nicht. Ja. Ja, das ist eine ganz einfache Sache. Ansonsten gab es diese Woche, die letzten Tage, keinerlei Statements, keinerlei Dingsen. Ein bisschen ungewohnt. Ja, das ist die Tafel mit keine Statements seit wie vielen Tagen. Wieder einen Tag mehr heute bekommen. Und das ist schon mal spannend, das ist auch schon mal gut. Vielleicht gut, vielleicht auch nicht so gut. Mal gucken, wie das weitergeht. Und bevor wir jetzt gleich richtig ins Spiel reingehen, kleiner Werbeblock. Wer nämlich möchte und kann, und das ist wie gesagt wirklich, wir sind dankbar um alles, was geht, aber niemand soll oder muss sich da irgendwie verpflichtet fühlen. Aber man kann uns auf Patreon unterstützen oder auch per PayPal finanziell unterstützen. Bei Patreon, das ist die monatliche Unterstützung, da gibt es ein Starterpaket für die Neueinsteiger, da schickt der Erik dann was raus und eine Belohnung und die Belohnung natürlich auch je nach Unterstützung. Und da gibt es verschiedene Level und da nennen wir immer wieder welche aus diesen Levels, wobei wir ja jetzt schon überlegt haben, es muss ein Serdar-Tusky-Level eingeführt werden. Wir haben auf dem Karl-Algöber-Level mit mindestens $10 pro Monat den Daniel, danke an dieser Stelle hierfür. Dann auf dem Timo Hildebrand-Level mit $5 im Monat, den nennen wir mal den Mark diesmal, dann der Zylinder, auch cooler Name, vielen Dank. Und auf dem Kakao-Level-Unterstützer mit $2 im Monat, da haben wir den Daniel, den Christian, den Vertikalpass, vielen Dank dafür. Lest 1893 und einige andere. Deswegen auch da ganz arg vielen Dank immer für die Unterstützung. PayPal, wie gesagt, wann, wenn ihr könnt, wenn ihr wollt, wenn ihr Dingsen, da seid ihr völlig frei. Uns helfen auch schon kleine Spenden für laufende Kosten, für neues Equipment. Oder für Schnupfenmedikamente für den Yannick, weil der ist heute ein bisschen erkältet.
Ja, genau.
Auch dafür wird das eingesetzt. Nicht für Forschungszwecke und auch nicht für Homepages mit irgendwelchen Aufforderungen oder Statements. Gut, Yannick, geh mal rein. Wir müssen nämlich mal wieder über eine Niederlage sprechen.
Sehr
ungewohnt, der VfB hat nämlich in Bremen mit 2:1 verloren nach gefühlten 100 Spielen ohne Niederlage. Und wie viel waren es jetzt? 12? 10?
Elf
waren es,
glaube ich.
Oder? 11 ohne Niederlage. Ja,
ohne Niederlage, ja.
Man hat irgendwann aufgehört zu zählen, weil es einfach ja, Dings ist. Und ich kann mich an letzte Woche erinnern, da hat jemand anders hier im Podcast gemeint, ja, Pflichtsieg gegen Bremen steht an. Naja. Ja. Gut. Grüße an Lennart an dieser Stelle nochmal. Unsere Startelf war an diesem Spieltag Nübel im Tor, der war wieder rechtzeitig fit. Dann hinten Dreierkette mit Ito, Anton und Stergiou. Davor dann im Mittelfeld Mittelstädt als Wingback, Angelo Stiller oder Stiller, wie wir so gerne sagen, Atakan Karasor und als weitere Wingback auf der rechten Seite Jamie Leveling. Ein wenig, wie ich fand, überraschend, um das mal vorwegzunehmen. Und da davor dann Undav, Girassi und Mio. Das heißt, Chris Führig auf der Bank. So, was sagst du zu unserer Aufstellung?
Ja, also tatsächlich diese Chris Führig-Entscheidung habe ich, wie wahrscheinlich die meisten VfBler, dann doch sehr erstaunt zur Kenntnis genommen. Ich muss dazu sagen, ich war an dem Tag dann auch noch privat unterwegs. Also die erste Halbzeit habe ich dann leider nicht gesehen, habe dann halt aufs Handy geguckt. Und ja, das ist jetzt auch wieder so ein Thema, vielleicht Belastungssteuerung. Ich glaube, verletzt war er ja nicht oder angeschlagen.
Nee, war er nicht. Nee, also Hoeneß hat im Vorfeld gemeint, er muss Woche für Woche schwierige Entscheidungen treffen. Die Woche davor hat es Mio getroffen, jetzt trifft es halt mal Führig.
Ja, also wie gesagt, das ist ja dann auch ein Stück weit, einerseits spricht es ja dann auch für die Qualität im Kader, die der VfB aktuell hat, dass du dich wirklich zwischen zwei so tollen Spielern dann auch entscheiden musst. Am liebsten sehe ich sie beide gemeinsam auf dem Platz, wenn ich ehrlich bin. Aber klar, dann musst du wieder an einer anderen Stelle umbauen. Ist so gesehen, ja, das ist dann halt vielleicht auch dieses Los, das du hast, wenn du dann eben so viele gute Kicker in deinen Reihen hast.
Hinten die Dreierkette mit Stergiou, hat er seine Chance nochmal verdient gehabt?
Ja, definitiv. Also ich finde, er macht einen guten Job. Man darf auch hier bei der Bewertung nicht vergessen, der Kerl kommt von St. Gallen, junger U21-Nationalspieler, kommt aus der Schweizer Liga, die ja auch ein bisschen anders ist von der Qualität her. Und wenn er gespielt hat, muss ich sagen, hat das eigentlich immer gut, also solide gemacht. Also das finde ich ist immer auch für einen Verteidiger dann gerade auf seiner Position auch ein Kompliment. Wenn man sagen kann, hey, der hat das gut gemacht, der hat sich, glaube ich, auch ganz gut in das Mannschaftsgefüge integriert und man sieht schon, dass der Junge auch ein gewisses Potenzial mit sich bringt. Also sehr, sehr interessanter Mann und ich würde mir persönlich wünschen, dass er dann auch über seine Leihe hinaus ja beim VfB da noch bleibt.
Da bin ich tatsächlich auch bei dir.
Ja.
Ja, Spiel ging dann los, Werder relativ aktiv, aber der VfB mit der ersten Chance durch, würde ich fast schon sagen, natürlich Dennis Undav nach 5 Minuten. Ein ganz starker Pass von Ito und Undav schießt leider Zetterer an den Kopf. Da haben wir wieder das Thema Chancenverwertung, gleich schon nach 5 Minuten.
Ja, das ist natürlich dann auch ja, eine sehr unglückliche Szene aus VfB-Sicht. Weil ich denke, wenn du da gleich in Führung gehst in Bremen, dann ja, dämpfst du auch so ein bisschen die Euphorie. Das ist ja allgemein auch immer ganz wichtig als Auswärtsmannschaft, dass du gleich so ein bisschen den Heimfans dann auch den Stecker mitziehst. Und gerade die Bremer, die ja in dieser Saison auch nicht, sage ich mal, so ganz für sich selber zufriedenstellend unterwegs sind, die ja auch oft das Problem haben mit ihrer Stabilität im Spiel. Das wäre sicherlich ein guter Zeitpunkt gewesen und die Chance kann man auch durchaus machen, wenn man die sich da nochmal anguckt. Ja, aber auch hier, das kann passieren und dann darf man eben nicht aufhören, da muss man weiter den Druck aufrechterhalten und diese Qualität hat ja auch der VfB in dieser Saison, einfach weiterzumachen und dementsprechend, ja, sehr ärgerlich, aber andere Szenen waren dann sicherlich noch schlimmer aus VfB. Ja,
kommen leider noch ein paar, ja. Werder immer wieder mit so beinahe Chancen dann, die aber gut geblockt wurden. Aber insgesamt hat Bremen gut gegengehalten. Der VfB wirkte da auch etwas fahrig in dem Bereich und in der Zeit. Hatte aber deutlich mehr Ballbesitz als Bremen. Und ja, Bremen mehr oder weniger unterwegs wie Heidenheim. Unglaublich gefährlich im Umschaltspiel. Da war es dann schon ab und zu mal ein bisschen kribbelig. Trotzdem 23. Minute wieder eine Chance für den VfB. Diesmal Guirassy mit dem Freistoß, der abgefälscht wurde und Zetterer lenkt den über die Latte. Und ja, 5 Minuten später war es wieder eine Standardsituation in dem Fall. Aber da fiel das Tor auf der anderen Seite, nämlich das 1:0 durch Duxch per Foulelfmeter. Was war da passiert, ne? Was war da passiert? Leveling verliert ein Laufduell gegen Agu und rempelt den dann im Strafraum um. Elfer berechtigt, nach deiner Meinung?
Ja, den kann man durchaus geben. Also, ja. Ich habe ihn mir jetzt 2-3 Mal angeguckt. Das ist ein Rempler, da geht Leveling natürlich auch nicht gerade clever hin. Also, ich bin überzeugt davon, Ito, der übrigens ein sehr starkes Spiel gemacht hat, wie ich finde, hätte die Situation vielleicht anders gelöst. Dann auch im Spiel, im weiteren Spielverlauf hat man ja dann auch nochmal 1-2 Szenen gehabt, wo dann Ito eben gezeigt hat, wie man es eigentlich machen kann. Das war einfach, ja, überhastet, zu stürmisch von Leveling. Und man sieht vielleicht auch einfach an der Szene, er ist halt kein Defensivspieler, er ist kein Verteidiger. Und ja, den Elfer, den kann man durchaus geben, keine Frage.
Ich auch so. Ich fand es tatsächlich ein bisschen plump auch hier, den da einfach so halb wegkrempelt oder halb umräumt.
Also plump ist vielleicht das richtige Wort, ja.
Boots weg, okay, alles klar. Beim Hockey hätte man sich wahrscheinlich gefreut über den schönen Check, dass er schön vom Puck getrennt, aber in dem Fall, ja, muss halt nicht sein. Leveling geht ins Laufduell und wie du es gesagt hast, Leveling eher kein Verteidiger. Also das 1-0 dann durch Duxch und der VfB schüttelt sich kurz. Dann muss Zetterer in der 33. mit dem Fuß gegen Guirassy klären. Das heißt, der VfB war weiter spielbestimmt, aber nicht effizient genug. Da hat wieder was gefehlt. Und Guirassy war relativ viel vor dem Strafraum unterwegs, statt im Strafraum.
Ja, eben weil die Bremer es auch aus ihrer Sicht recht clever gemacht haben. Die haben einfach ein bisschen Beton angerührt, um es jetzt mal plump auszudrücken. Ja, aber das ist ja auch okay. Das kennen wir aus der Vergangenheit beim VfB ja auch. Wenn du gegen, sage ich mal, spielerisch bessere Mannschaften agierst und bestehen willst, dann musst du halt auch manchmal diese eher destruktive Taktik dann wählen. Und man muss dazu auch mal sagen, Bremen hat natürlich auch an dem Tag einen überragenden Zetterer hinten im Tor. Muss man wirklich mal sagen, der hat wirklich seine Mannschaft im Spiel gehalten. Und jeder Bremer, Entschuldigung, da fängt schon an, jeder Bremer, also so hatte ich den Eindruck dann auch, wo ich die zweite Hälfte live zu Hause verfolgt habe, hat sich zerrissen auf dem Spielfeld. Die sind in jeden Zweikampf reingegangen und waren vielleicht dann auch diese Spur galliger wie der VfB.
Ja, an dem Tag auf jeden Fall.
Das muss man vielleicht dann auch ein Stück weit in die Bewertung mit einfließen lassen.
Ja, und trotzdem gab es die erste gelbe Karte dann für den VfB in Form von Enzo Mio. Der hatte Stress mit Bittencourt, der ihm über den Kopf streichelt in der 30. Minute. Und Bittencourt, sage ich schon. Und Mio sich da dann doch hat hinreißen lassen. Da merkte man schon ein bisschen die Anspannung. Nur was ich überhaupt nicht verstanden habe, ist, warum kriegt nur Mio gelb und nicht auch Bittencourt? Weil das ist so eine typische Szene, wo eigentlich beide mit gelb rausgehen dann.
Eigentlich schon, ja. Das sind so kleine Nicklichkeiten, die ja eigentlich nicht sein müssen. Das war ja dann doch auch durchaus ein sehr emotionales Spiel von Spielerseite aus. Und ja, bin ich ganz bei dir. Eigentlich für beide der Karton und gut ist, dann. Ja, eben. Dann aber ist die Sache auch für den Schiri, denke ich, besser gelöst, aber so bleibt dann halt vielleicht auch ein bisschen so ein kleiner Beigeschmack.
Ja, und mir wurde nochmal deutlich vor Augen geführt, warum ich einfach nie mehr in meinem Leben, glaube ich, Bittencourt-Fan werde, aber fest drum. Kurz drauf, wir rennen schon Richtung Ende der ersten Halbzeit, da hat nämlich Duxch das 2-0 auf dem Fuß, schlinzt aber vorbei. Und dann kommt Dennis Undaff und köpft eine Flanke von Mittelstädt an die Latte in der 44. Minute. Also da habe ich auch gedacht so, heute will es wohl nicht so sein. War es nur Pech? War es Unvermögen? War es Karma? Weil Karma woher? Aber ich weiß es nicht. War einfach ärgerlich. Ne? Es wäre eigentlich auch okay gewesen an 1:1.
Definitiv vom Spielverlauf her wäre es sicherlich verdient gewesen. Und in der Szene, klar, ist es Pech. Die ist super rausgespielt, die Flanke passt perfekt. Nicht zu verteidigen eigentlich für die Bremer Defensive. Dennis Undaff schraubt sich genau im richtigen Moment hoch und platziert den eigentlich auch richtig gut. Also der wäre ja dann auch wirklich, wenn man den Winkel mal anguckt, der wäre sauber neben Zetterer da reingesegelt, wenn er ein paar Zentimeter weiter gewesen wäre. Nee, definitiv. Also das haben wir dann auch die Bremer Verantwortlichen nach dem Spiel so ein bisschen durchklingen lassen. Da gab es mehrere Phasen, die sie überstehen mussten. Und ja, das ist dann vielleicht ein Stück weit Pech aus VfB-Sicht, aber natürlich dann auch ein Stück weit das Glück des Tüchtigen. Wie gesagt, die Bremer haben sich dann auch ein Stück weit diese Pausenführung erkämpft. Und dann kann man auch aus ihrer Sicht sagen, okay, gegen einen weitaus besseren Gegner ist das dann auch okay.
Finde ich auch ein schönes Halbzeitfazit schon. Ja. Eigentlich, ja. In der Pause gab es dann beim VfB zwei Wechsel. Und zwar kam Chris Führich für Enzo Mio und Pascal Stenzel kam für Stergiou rein. Gucken wir uns zuerst das für Stenzel für Stergiou an. Konnte ich nicht ganz nachvollziehen, außer dass man vielleicht gesagt hat, okay, der VfB stellt komplett auf Viererkette um.
Ja, ich habe es auch nicht ganz verstanden zu dem Zeitpunkt, aber der gleiche Gedankengang kam dann eben auch ein Stück weit, okay, man geht auf die Viererkette, hat ein bisschen mehr Kompaktheit dann auch gegen immer wieder gefährlich anspielende Bremer, gerade Marvin Ducksch, der ja da wirklich ein sehr starkes Spiel gemacht hat, auch Nick Woltemade, das sind ja alles auch Spieler, die Räume dann, die der VfB gelassen hat und die dann auch entstehen können bei dieser taktischen Ausrichtung für den Gegner, die haben die ja auch gut bespielt, das muss man ja auch mal sagen. Also deswegen dachte ich da eben auch, so wie du es gerade formuliert hast, okay, Umstellung auf Viererkette, mehr Kompaktheit, und ein Stück weit dann auch die Räume schließen, weil das kann ja auch ein Pascal Stenzel ganz gut. Der ist jetzt mittlerweile auch schon einer der Erfahrenen und einer der alten Haudegen. Und dann ist es vielleicht auch wichtig, in so einer Phase zu sagen, okay, bevor jetzt alle hier komplett überdrehen, eben so ein ruhiges Element wie Pascal Stenzel, der dann da auch ein Stück weit eine Stabilität mit nach hinten bringt.
Ja, und Chris Führich für Enzo Mio war, weil Mio relativ blass war, trotz allem.
Und natürlich die gelbe Karte, auch immer gefährlich. Und er ist ja auch ein Spieler, der, ja, gucke ich mir gern an, ganz, ganz feiner Kicker, habe ich schon mehrmals gesagt, für mich einer der besten, die wir haben. Aber er hat halt ein großes Manko und das sind manchmal seine Emotionen, die er nicht so ganz im Griff hat.
Ja, deswegen. Und ich glaube, Chris Führich dann auch reinzubringen, ja, wenn du das System wirklich umstellst, dann bringt das auch wieder Sinn. Ging allerdings ein bisschen anders dann weiter, nämlich in der 48. Minute hat Woltemade erstmal eine Chance, schießt knapp vorbei. Eindruck von ihm, ich würde da kurz anfangen, ich würde nämlich sagen, der hat ein richtig ordentliches Spiel gemacht, was bei dem mir so ein bisschen fehlt tatsächlich, ist die Torgefährlichkeit. Aber wenn er das auch noch hätte, so komplett schon oder jetzt schon hätte, glaube ich, würden wir nicht den ab Sommer bei uns sehen.
Ja, definitiv. Also da haben wir auch tatsächlich eine Hörerfrage gekriegt. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt nach hinten stellen oder geschwind hier einbauen. Eigentlich können wir sie kurz mit einbauen. Und zwar hat der Fibo gefragt auf Twitter @fkapu. Nick Woltemade, der hat gegen VfB ein recht ordentliches Spiel gezeigt. Wo seht ihr seine Zukunft bei uns? Ergänzungsspieler, Rotationsspieler im Pokal oder Chance langfristig einen Stammplatz zu bekommen? Also zunächst einmal, der Eindruck von ihm, der war bei mir durchaus positiv. Natürlich mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass der bald im Brustring-Trikot spielt. Und ja, das ist natürlich, um jetzt mal auf die Frage einzugehen, das ist ein junger Spieler, der ist 22 Jahre alt. Der gilt als sehr, sehr großes Talent in Bremen. Der ist lustigerweise, habe ich mir sagen lassen, nicht besonders kopfballstark, weil das assoziiert man ja gar nicht scheinbar, aber wohl ziemlich gut am Ball und das finde ich, hat man da auch in einigen Szenen gesehen, auch sehr spielintelligent und das ist eben so ein bisschen das Außergewöhnliche an ihm, diese Statur, aber dann diese Stärken, die er dann mitbringt, also Ich kann mir schon vorstellen, dass sich die VfB-Verantwortlichen bei diesem Transfer was gedacht haben. Und es ist ja schon auch so, man wird auch einige Abgänge haben beim VfB. Das ist einfach so. Und da wird er sicherlich seine Chance kriegen. Ob das jetzt als Ergänzungsspieler am Anfang ist oder Rotationsspieler, das denke ich, liegt auch ein Stück weit an ihm, wie er sich dann in der Vorbereitung präsentiert, wo ihn natürlich dann auch Sebastian Hoeneß sieht, welche Spieler vielleicht dann auch noch kommen. Das ist sicherlich auch ein Stück weit dann auch davon abhängig. Aber ich glaube schon auch, um auf den letzten Teil der Frage einzugehen, dass er schon eine Chance hat, sich langfristig auch beim VfB Stuttgart zu etablieren, weil der ist jetzt in einer ganz spannenden Phase eigentlich seiner Karriere. Der hat ja Elversbergs letzte Saison, war er ausgeliehen an Elversberg, hatte die ja so ein bisschen mit in die zweite Liga geschossen, hat dann jetzt den Schritt zurück in die erste Mannschaft von Bremen gewagt, hat sein Bundesliga-Debüt gefeiert in der höchsten Spielklasse und hat sicherlich auch noch ein Potenzial. Und wenn er das beim VfB Stuttgart dann auch entfalten kann, dann glaube ich schon, dass wir da einen sehr, sehr interessanten Spieler haben. Also auch bei der Zone, wenn man sich das anhört, was da, sage ich mal, die Experten gesagt haben über ihn, der war bei einigen Clubs wohl auch auf dem Zettel. Und viele halten den wirklich auch für einen kommenden Nationalspieler. Also ein ganz, ganz spannender Spielertyp, der, glaube ich, von seinem Profil her sehr gut in die Mannschaft passt vom VfB. Jung, entwicklungsfähig. Dann hat er ja auch schon 6 Spiele gemacht für die U21-Nationalmannschaft. Also ja, alles in allem traue ich dem Jungen schon zu, sich beim VfB Stuttgart dann auch durchzusetzen nächste Saison.
Ja, aber dazu erstmal ankommen, erstmal reinbeißen. Und dann
auch hier nochmal, der Kerl ist 22. Klar, das ist, jetzt sagen wahrscheinlich viele, boah, wie oft will er das noch sagen? Und 22, da spielen andere schon Nationalmannschaft. Ja, alles richtig. Aber auch hier, ein Spieler darf auch durchaus sich eine Zeit haben oder eine Entwicklungszeit sich für sich in Anspruch nehmen.
Stichwort Maxi Mittelstädt, ne?
Genau, Maxi Mittelstädt, auch ein Antje Stiller, der zuvor auch bei seinen Stationen vielleicht noch nicht ganz sein volles Potenzial entfaltet hat. Auch ein Chris Führig, der einen sehr schlechten Start damals hatte. Also das sind ja alles Beispiele, auch ein Serhou Guirassy. Der hat davor bei seinen Stationen ja auch nicht performt und plötzlich explodiert er beim VfB. Also man sieht, das ist ja auch von ganz vielen Faktoren abhängig. Aber um die Frage zu beantworten, ich traue es ihm durchaus zu, dass Nick Woltemade beim VfB, das kann passen, aus meiner Sicht. Auch durchaus in der Startelf. Aber wie gesagt, da natürlich dann auch immer abhängig natürlich auch Rotation und dann eben auch Abgänge, Zugänge, die vielleicht dann auch noch kommen. Das darf man ja auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Das ist, glaube ich, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt auch noch schwer zu sagen, weil es ja auch noch nicht ganz klar ist, welcher Wettbewerb wird es am Ende. Weil wenn es die Champions League tatsächlich wird, hast du ja auch noch mal ganz andere Möglichkeiten auf dem Transfermarkt. Also das muss man ja auch immer noch mit in diese Diskussion ziehen. So.
Genau. ich sehe es wie Yannick.
Gut, dann
das abzukürzen. Nein. Der wird sich erstmal reinspielen müssen, erstmal reinkommen. Und wenn das genauso läuft wie bei einigen anderen, dann haben wir ja einen Trainer, der das Spieler auch mal wieder besser macht. Und dann mal gucken, wie das dann passen kann. Also ich bin gespannt. Wir kommen jetzt zur 49. Minute, die ein wenig, frustrierend war auf verschiedene Art und Weise, weil nämlich der VfB eine gute Chance hatte, aber Leveling selber abschließt, statt es auf Guirassy zu legen und quasi im Gegenzug lässt Antje Stiller den Passweg zu Romano Schmidt offen und dann gibt es eine Halbfeldflanke, wo Anton nicht mehr rankommt, aber Marvin Duksch und es steht 2-0 für Bremen. Der VfB also auch hier ein Schrittchen wie schon relativ oft in dem Spiel irgendwie zu spät. Und ja, der Wechsel mit Chris Führig, die Einwechslung, ist direkt etwas verpufft gewesen, weil war schon ein Moment, um die alten VfB-Sachen auszugraben, ein bitterer Nackenschlag in dem Moment. Ja, super ärgerlich. Also ich habe mich wirklich saumäßig geärgert, kann ich sagen, weil ich es komplett unnötig einfach fand, dass wenn du zur Aufholjagd eigentlich bläst oder zum rauskommst aus der Pause und sagst, okay, jetzt bauen wir mal anders um und jetzt legen wir mal einen Gang hoch und dann fängst du dir, ich will nicht sagen, so ein krummes Ding, weil das war kein krummes Ding, das war von Bremer Sicht her super gemacht, aber es ist einfach nur zum Kotzen. Das war echt zum falschen Zeitpunkt. Oder wie siehst du es?
Ja, definitiv. Also so besser kann man es eigentlich nicht zusammenfassen. Und da bewahrheitet sich halt auch wieder diese alte Weisheit, wenn du vorne deine Dinger nicht machst. Das ist eigentlich ein Musterbeispiel dafür. Dann kriegst du halt hinten deine Tore. Und Bremen macht das clever, spielt diesen, es war ja ein Konter.
Ja, ja.
Und macht das richtig gut und hat da eben den Raum gesehen, schnell und Duxch sowieso mit einem Sahnetag. Und das ist dann eben auch ein Spieler, der solche Möglichkeiten eiskalt nutzt. Ja,
ja.
Auch hier muss man sagen, es wäre vermeidbar gewesen. Es hat sich immer wieder angedeutet, dass die Bremer auf Konter setzen, dass sie schnell nach vorne spielen und das war dann eben in dem Fall ein Stück weit unglücklich aus VfB-Sicht, ja, aber vermeidbar. Es war vermeidbar. Ja. Also da muss man auch als VfB sich ein Stück weit an die eigene Nase packen und sagen, das darf nicht passieren. Du kommst eigentlich ja nicht mal verschlafen aus der, wie es mal in der Vergangenheit war, dass man die ersten Minuten verpennt, sondern wirklich, man merkt, die Jungs wollen, der Trainer baut um, du hast es gerade gesagt, und dann passiert eben sowas. Das ist echt, ja, dumm gelaufen in dem Moment.
Ja, und die guten Nachrichten aus die extrem unguten Nachrichten, so viel mehr aus VfB-Sicht reißen halt auch an dem Tag dann nicht ab. In der 53. Minute gibt es nämlich Gelb für Stiller nach vorne an Woltemade und das ist seine 5. Gelbe. Das heißt, er ist im nächsten Spiel gesperrt. Ganz hervorragend. Wir können aber schon mal hier vorneweg sagen, es hat sich keiner verletzt beim VfB in dem Spiel. Das ist somit das einzig Gute, denke ich dann noch. Das wäre nämlich dann, das wäre so das i-Tüpfchen, glaube ich, gewesen auf diesen Nachmittag. Werder natürlich jetzt komplett tief hinten drin. VfB wechselt dann nochmal in der 65. Minute. Silas kommt für Leveling und Dahoud für Karasor. Leveling war nicht sein bestes Spiel im VfB-Dress. Also klar, erste Halbzeit als Wingback nicht wirklich seins, aber ja, insgesamt fehlte irgendwie was. So ein bisschen, hatte ich den Eindruck, so ein bisschen Bindung zum Spiel auf jeden Fall und vielleicht auch dann so ein bisschen Selbstvertrauen tatsächlich.
Ja, das ist halt einfach bei ihm auch so ein bisschen das Problem, diese Kontinuität, diese Stabilität. Er hat es in der Saison natürlich auch schon gezeigt, zu was er imstande ist, aber in dem Spiel hat er irgendwie nicht so wirklich reingefunden und ja, es war auch aus seiner Sicht ein sehr, sehr unglücklicher Tag und hat einfach in dem Spiel auch zu oft die falsche Entscheidung, leider dann auch spielentscheidend, einfach die falsche Entscheidung zu oft getroffen. Das kann passieren, das kann man ihm auch zugestehen. Wichtig ist jetzt einfach, dass er da jetzt nicht einen allzu tiefen Knick davon bekommt, weil wenn wir uns die vergangenen Spiele angucken, da hat er dann auch ein anderes Gesicht gezeigt und zu was er dann auch letztendlich imstande ist.
Ja, geht anders, das wissen wir. Dann aber die 70. Minute und wenn wir schon reden über geht anders, können wir auch über die ein oder andere geht anders Entscheidung von Schiedsrichtern sprechen. Es gab nämlich keinen Elfmeter, nachdem Bremens Torhüter Zetterer dem Angis Stiller aber mal die Fäuste mehr oder weniger ins Gesicht gehauen hat in der 70. Minute. Die offizielle Erklärung war, alles richtig gemacht vom Schiedsrichter, weil der Abschluss war ja schon erfolgt und das Foul war ja nicht rücksichtslos. So, kennen wir auch anders, solche Sachen, ne?
Ja, das ist, ich weiß auch nicht.
und ich fand's da halt total bemerkenswert, dass der Zetterer auch noch die Nerven hat und dann den Stiller noch angeht, der auf dem Boden liegt und sich das Gesicht hält, weil er gerade hier mit der Faust eine abgekriegt hat.
Ja, gut, da muss man es auch fairerweise sagen. Ich glaube, Zetterer will zu ihm hingehen und ihm irgendwie hochhelfen und Stiller ist dann einfach, ne, tut natürlich auch weh, ne, wenn er da mit dem Kopf so dagegen knallst. Und ich glaube, das war dann einfach so ein emotionales Ding, weil Stiller springt dann so ein Stück weit auf und ja, Zetterer natürlich dann auch sehr emotional. Aber ja, diese Entscheidung, die kann man sicherlich so treffen, aber du sagst es, wir haben es auch schon anders gesehen. Also ich habe auch schon solche Szenen gesehen und das Lustige ist, wenn man sich das mal anguckt aus dem Spiel heraus, der Schiri will, glaube ich, auf den Elfmeterpunkt zeigen, entscheidet sich dann aber kurzfristig irgendwie um. Also er hat schon so diese Handbewegung und ja, also ganz, ganz komisch irgendwie. Alles in allem kann man es sicherlich regeltechnisch so begründen, aber ja.
Ja, trotz allem.
Ist dann halt eine von vielen Entscheidungen in diesem Spiel, die dann halt so eine 50-50-Entscheidung oder wo man eben auch anders agieren könnte, die dann halt zu Ungunsten des VfB Stuttgart fällt.
Ja, da hat man noch ein bisschen Glück, weil in derselben Minute Chris Führig mit einem guten Schuss, allerdings genau auf Zetterer, und dann leitet er eine Minute später das Stochertor von Dennis Undaff ein. Das fand ich ja eins der sensationellen Dinger. Ja. Wie der Ball einfach im 5-Meter-Raum rumtropft vor der Linie und halt Undaff da ist, wo er sein muss und das Ding da aber auch technisch eigentlich gar nicht so schlecht noch reinbringt. Und die Bremer sich noch selber in den Haufen rennen und dann auch verletzt liegen bleiben. Oder wie hast du das Tor wahrgenommen? Also ich fand es genau
ja,
so.
Ja, das war einfach ein Tor des Willens auch. Also da hat dann wirklich jeder, der im roten Trikot war, sein Bestes gegeben, um dieses Ding halt, wie du gerade so schön gesagt hast, dann über die Linie zu stochern. Und das braucht's dann vielleicht auch in so einem Spiel, wo einfach nichts auf normalem Wege funktioniert und alles so ein Stück weit gegen dich läuft, dass du dann halt irgendwie so mit so einem Stochertor wieder zurück ins Spiel findest. Das ist ja dann auch in dem Moment vollkommen wurscht, ob das ein Traumtor ist, Tor des Monats, Hauptsache wieder drin im Spiel, zu einem genau. Zeitpunkt, wo du ja dann auch schon gemerkt hast, dass bei Bremen so ein bisschen die Akkus leer waren. Also das hatte ich dann schon auch so den Eindruck, okay, jetzt könnte es nochmal...
Die taumeln
ja, ein wenig. Ja, das könnte jetzt nochmal so ein Brustlöser sein. Ja, ich meine, ist ja auch ganz logisch. 71. Minute, du machst den Anschluss zum 1-2, ja... Na klar hast du da noch Hoffnung. Vor allem, wenn du halt weißt, dass der VfB in dieser Saison schon des Öfteren auch Comeback-Qualitäten gezeigt hat.
Ja, und wir lernen daraus eigentlich, also zum einen lernen wir daraus, Undaff 17 Saisontore, das ist eine bockstarke Quote.
Absolut. Der beste deutsche Torschütze. So, jetzt haben wir es.
Jetzt hast du es, genau. Ja. führe ich vielleicht nicht auf die Bank setzen, oder? Ihn damit vielleicht auch mal wieder kitzeln. Schwierig, ne?
Das ist auch eine coole Frage. Klar, ein Chris Führig steht zu Recht in der, sage ich mal, regulären Stammformation. Er spielt eine bockstarke Saison. Wird dann zusammen mit Dennis Undaff höchstwahrscheinlich auch zu Recht zur EM fahren. Das ist halt ein Spieler, der immer seine Akzente auch setzen kann. Mit seinen Dribblings, mit seinen 1-gegen-1 Aktionen. Der ja auch sehr, auch wenn ihm das oft, wenn ihm oft das Gegenteil vorgeworfen wird, durchaus auch mannschaftsdienlich agiert, indem er mehrere Spieler auf sich zieht und eben auch mit seiner Technik am Ball und mit seinen Abschlüssen dann durchaus für Gefahr sorgen kann und auch regelmäßig sorgt. Also er hat ja auch eine super Quote in dieser Saison und ja, da sind wir wieder beim Thema vom vorhin. Du hast einfach eine riesige Qualität jetzt im Kader. Die Jungs sind alle gut drauf. Jeder möchte spielen und du musst dann halt ein Stück weit auch als Sebastian Hoeneß gucken, okay, wir wissen ja auch nicht, was hat er mit ihm besprochen? Ich denke, gehe mal stark davon aus, so wie ich Sebastian Hoeneß kenne, dass er ihm das auch intensiv erklärt hat. Klar, wenn man dann natürlich sieht, da hat sich dann wieder in dieser Phase, finde ich, der Wechsel rentiert, weil Führig da des Öfteren für Akzente sorgen konnte. Und ja, vielleicht jetzt für die nächsten Spiele, wo du ja auch, sage ich mal, gegen qualitativ noch höhere Gegner spielst, wir werden es uns ja nachher noch angucken, das Restprogramm, würde ich ihn jetzt vielleicht, wenn ich jetzt Sebastian Hoeneß wäre und der Junge ist fit, dann würde ich ihn vielleicht nicht unbedingt auf die Bank setzen, weil er eben immer für Gefahr sorgt.
Das ist es, genau. VfB hat dann noch Chancen durch Silas und Stenzel in der 76. und 78. Silas fand ich ein bisschen durchwachsen. Ich fand ihn tatsächlich ein Stück besser, auf jeden Fall als Leveling, aber war wirklich ein Mehrwert da?
Nicht wirklich. Also ich kann mich jetzt an keine Szene erinnern, außer ja, es gab, glaube ich, einen Abschluss, der dann aber auch irgendwie so ein bisschen übers Tor geht. Und ja, das Silas ist halt leider
ja, irgendwie gerade
stagniert so ein Stück weit. Also ich sehe bei ihm, ich schätze ihn wirklich sehr und auch mit seiner Geschichte etc., aber ich sehe bei ihm keine spielerische Weiterentwicklung irgendwie. Dieser Zauber ist ein Stück weit verflogen. Ich würde es mir ja wünschen, aber er nutzt halt auch, wenn man auch die letzten Spiele anguckt, wo er eingewechselt wird, er nutzt es dann halt auch nicht, um sich irgendwie so ein Stück weit wieder in diese Riege der Stammspieler reinzuspielen. Also da fehlt einfach was. Ja, Mehrwert ist, glaube ich, so ein Stück weit. Er hat aktuell relativ wenig Mehrwert für das Team aus spielerischer Sicht, nicht aus menschlicher Sicht. Das muss man natürlich trennen. Aber er kann gerade seine Qualitäten, die er hat, die er ja auch schon gezeigt hat in der Bundesliga, die kriegt er einfach gerade nicht auf den Platz.
Ja, ich hab da aber noch Hoffnung, dass er noch die Kurve
kriegt. Ja, durchaus. Aber auch hier muss man natürlich schauen, was im Sommer passiert. Gehen ja auch schon einige Gerüchte rum, und wenn da wirklich ein FC Fulham 20 Millionen bietet, Chris, sorry, bei aller Liebe für Silas, aber dann...
Da muss man nachdenken.
Da muss man nachdenken.
Ganz intensiv nachdenken und nicht auflegen direkt.
Vielleicht platzt ja noch der Knoten bei ihm in den letzten Spielen, wer weiß.
Wir werden sehen. Bremen wechselt dann in der 83. Minute das erste Mal, und zwar kommt Kovnatski. Für Woltemade und Groß kommt für Bittencourt, endlich Bittencourt runter. Und dann haben wir die 88. Minute, wo es keinen Elfmeter für den VfB gab, weil das Foul an Guirassy egal war, da er vorher einen Millimeter im Abseits stand, wohl je nach Frame und Ballgröße und was weiß ich was. Wir fangen jetzt, glaube ich, keine Diskussion an über den Video-Referee und wer da auch im Kölner Keller saß und wie und was. Das ist, glaube ich, müßig darüber, sich weiter den Kopf zu zerbrechen. Die Technik ist da, aber sie ist einfach nicht immer logisch und fair. Ist das gut zusammengefasst?
Ja, besser kann man's
nicht. Ich versuche es so diplomatisch zu sagen.
Ja, es ist halt eine Entscheidung, die du als als Fußballfan, vielleicht auch als aktiver Fußballspieler, wahrscheinlich noch mehr als aktiver Fußballspieler oder ehemaliger Fußballspieler, so ein Stück weit nicht greifen kannst, weil du guckst es dir an. Und ja, ich hab nicht die besten Augen, das stimmt, aber ich weiß nicht, wie diese Linie da kalibriert wird. Oder diese, du sagst es ja auch, welche, aus der einen Einstellung sieht es dann so aus, aus der anderen dann nicht. Und diese ganzen Screenshots, die ja dann auch in den sozialen Medien diskutiert worden sind, da geht für mich keine eindeutige Abseitsstellung hervor. Es tut mir leid. Ich will jetzt nicht sagen, dass der VfB wegen dieser Entscheidung das Spiel verloren hat. Um Gottes Willen. Die Bremer haben das auch wirklich über weite Strecken sehr, sehr gut gemacht mit ihren Möglichkeiten und haben sich dann auch verdient am Ende des Tages die 3 Punkte geholt. Aber diese Entscheidung ist einfach... Erstens, es dauert dann wieder gefühlt 10 Minuten, bis da überhaupt was passiert. Keiner weiß, was los ist. Auch hier wird ein Stück weit der Schiedsrichter, ich möchte jetzt nicht Bruno Labbadia aus der letzten Saison zitieren, aber in seinen Möglichkeiten beschnitten. Und der guckt ja dann auch ganz, also bei der Zone hat man das dann ganz schön, finde ich, in der Übertragung dann auch gesehen. Der Schiedsrichter hat dann auch so ein Stück weit hilflos geguckt, weil er da dann auch natürlich diskutiert hat. Ach, das ist keine Ahnung, das ist... Ich würde mal echt gern wissen, wie viel Millimeter das waren, und ich würde auch mal gern wissen, wie diese Kalibrierung stattfindet. Und also dann mal, um Mario Gomez zu zitieren, das ist nicht mehr mein Fußball dann. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber das ist doch kacke, sorry. Also ich weiß nicht, wie gesagt, VAR brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren, weil sonst sitzt man noch in 2 Tagen da, aber das sind eben genau die Entscheidungen, die dieses Instrument VAR in meinen Augen komplett sinnlos machen. Und ja, wo man einfach auch mal, lustigerweise, ich habe vorhin gesehen, da gibt es jetzt auch einen Artikel irgendwie, dass genau diese Entscheidung jetzt auch nochmal als Beispiel genommen wird, um nochmal über diese VAR-Debatte oder über diese VAR-Technik zu debattieren, so rum.
Ja, aber dann gucken, das ist genau das. Das heißt doch wieder so, ja, nee, es war alles korrekt, aber wir reden da nochmal drüber. Ey, fuck off, ganz ehrlich.
Richtig, genau, fuck off. Und das Thema ist doch, egal ob du jetzt Bremer bist, ob du Stuttgarter bist, ob du Bayern-Fan bist, ob du Dortmunder bist, ich habe die Diskussionen in den sozialen Medien mir auch angeguckt und viele sind halt eben genau dieser Meinung. Das ist doch, wo ist dieser alte Grundsatz im Zweifel für den Stürmer? Oder wenn es eine eindeutige Abseitsposition ist, die nicht gesehen wird und der VAR sagt, hey, ist nicht, dann ist das okay, dann akzeptieren wir das alle und dann macht der VAR ja auch eigentlich seinen Job, aber bei sowas, schwierig. Also da muss man wirklich auch nochmal drüber nachdenken und ja, das ist ja eine Debatte, die zieht sich über ganz Europa, über die gesamte Fußballwelt eigentlich. Dieses ganze Instrument muss nochmal überarbeitet werden. Das zeigt diese Szene ganz deutlich.
Zumindest für den Neutralen oder für den Fan draußen muss es einfach.
Ja, auch für die Spieler und auch für die Schiedsrichter. Ja.
Genau, das kann halt auch nicht sein, dass du nur Thomas zuerst zwar halblebig jubelst, aber dann erst mal noch dreimal gucken musst, was jetzt der Schiedsrichter macht. Das macht sehr, sehr vieles einfach auch kaputt. Der VfB rennt weiter an bis zum Ende, hat nochmal einen Wechsel in der 8. Minute der Nachspielzeit, was ich nicht so ganz nachvollziehen konnte, weil den fand ich sehr, sehr spät, den Wechsel. Vielleicht wollte Hoeneß dann noch Zeit von der Uhr nehmen, warum auch immer. Ich kann es mir nicht erklären. Also Jong kam noch für Stiller. Der Zeitpunkt hat sich mir überhaupt nicht erschlossen, und weil kurz drauf war nämlich auch Schluss, waren dann 9 Minuten Nachspielzeit. Also Jong hat eine Minute Einsatzzeit gehabt und hätte das Spiel wahrscheinlich retten sollen, ich weiß es nicht. Am Ende steht es 2-1 für Bremen. VfB verliert dieses Spiel und ja, die Fans sind halbwegs gefrustet, das auch auf Social Media zu entnehmen. Da haben wir zum einen den Paul Schorsch, der geschrieben hat, man sieht, welche Diskussionen wir führen würden bei 15 bis 20 Punkten weniger. Zum Beispiel, warum Jong in der 90 plus 8, warum nehme ich den besten Abwehrspieler der U21 mit, wenn die zeitgleich spielt und ich weiß, dass ich den eh nicht einwechseln werde. Müssen wir darauf eingehen, weil ganz einfach, du nimmst den mit, falls irgendwas passiert. Wenn jetzt Anton umknickt und du hast ihn nicht dabei, dann haben wir ein anderes Problem. Und da gehen, glaube ich, die Profis dann doch noch einen Ticken vor die U21.
Ja, durchaus. Das ist ja auch ein Stück weit so ein Thema, die Jungs langsam heranführen an diese ganze Geschichte. Ich glaube, er meint den Spieler Chase. Spricht man so aus? Chase? Chase?
Ich dachte oder? Chase.
Ja.
Weil für Chassé bräuchte er noch so einen Akzent hinten.
Ja, stimmt. Ja. ja, du hast recht.
Andrew
also Chase.
Andrew,
das ist dann eben auch ein Stück weit, du führst die Jungs langsam an diese Mannschaft heran, dass sie auch mal ein Gefühl kriegen. Auch hier, der Kerl ist erst 20 Jahre alt. Und den dann in so einem Spiel gleich reinzuwerfen, klar, kannst du machen, aber dann auch noch als Abwehrspieler, es ist, glaube ich, auch nochmal was anderes wie als Offensivspieler. Ich denke, der Junge wird schon noch seine Chance kriegen. Klar, dieser verspätete Wechsel dann auch ein Stück weit, den habe ich auch nicht ganz verstanden. Da müssten wir jetzt wirklich Sebastian Hoeneß mal persönlich fragen, was er da gedacht hat oder was da seine Hoffnung noch war. Aber ja.
Ja, genau. Auf seiner Seite, tatsächlich ein bisschen kann ich die Kritik verstehen, weil wir hatten auch noch Ruhr auf der Bank, der war ja auch wieder dabei. Deswegen, ja.
Gut, da muss man natürlich sehen, inwieweit gehst du da ein Risiko ein, der kommt aus einer schweren Verletzung.
Ja, aber dann nimm ihn doch nicht mit.
Das ja, ist das andere. Das ist halt immer, das ist dann halt wieder so eine Bewertung. Ist es eine absolute Notlösung, so wie du sagst, Anton kippt ja um oder er knickt um oder hat eine schwere Verletzung oder ja.
Ja. Dann Nutman75 hat noch geschrieben, wenn du nicht 90 Minuten 100% gibst, reicht das halt nicht, war heute über weite Strecken viel zu wenig. Ja, ab der 60. hat man halt angefangen, erst richtig zu spielen. Dann FW1893 schreibt, ärgerlich, weil vermeidbar, Chancen nicht gemacht, unsaubere Zuspiele und Annahmen, vermeidbare Gegentore bekommen, ja gut, Elfmeter, soweit auf jeden Fall selbstverschuldet gegen einen leidenschaftlichen Gegner, sie werden jetzt die richtigen Lehren ziehen, jetzt auf nach Leverkusen. Vollkommen richtig, weil wir wissen alle, Leverkusen ist jetzt fällig. Und Wieland Wangler schreibt auch noch, musste ja mal kommen, mit so einer laschen Einstellung ins Spiel gehen und in arroganter Art denken wir, können Bremen auseinandernehmen und 80% der Zweikämpfe verlieren. Geht überhaupt nicht und Werder hat sich den Sieg verdient. Ich wäre froh um Punkt und Komma gewesen hier an der Stelle. Aber ja, ist so. Bremen hat sich den Sieg da wirklich erfightet und die haben den sehr, sehr dringend auch, glaube ich, für ihren Klassenerhalt gebraucht noch.
Ja.
Und wenn man es sich anschaut, Bremen war wirklich verdammt effizient. Die haben zwei Schüsse aufs Tor gebracht und zweimal war er drin. Und der VfB nicht genug investiert, Yannick?
Ja, das kann man sicherlich so sehen. Also gerade investiert in Sachen Galligkeit, eben diese Effizienz vorm Tor, ein Stück weit dann auch ja, dieser letzte Biss, dieser letzte Wille, den dann eben die Bremer, was ich vorhin gesagt hatte, gezeigt haben, sich wirklich mit aller Konsequenz dann in jeden Zweikampf reinzuwerfen und ja, dieser unbedingte Wille, der hat ein Stück weit, wie gesagt, ab der 60. Minute war es dann wirklich fast, kann man sagen, ein Spiel auf ein Tor, aber auch hier hat dann eben dieses letzte Quäntchen gefehlt, was eben die Bremer hatten. Und dementsprechend kann man schon sagen, dass da der VfB vielleicht ein Stück weit nicht genug von seinen eigentlichen Stärken investiert hat in dieses Spiel.
Ja, und seit 2006 haben wir nicht in Bremen gewonnen, oder gab es nur einen Sieg. Das ist sicherlich eine Sache.
Bitter.
Sachen, die ich beim VfB nicht mehr lesen möchte. Bitter.
Ja.
Genau. Dann Hörerfragen haben wir schon gemacht. Das heißt, wir schauen uns direkt die Lage nach dem 30. Spieltag an. In der Tabelle, der VfB ist weiterhin Dritter mit immer noch 63 Punkten. Vielleicht nochmal kurz, 63 Punkte. Ja, also es ist kein Versprecher und nicht Drittletzter, sondern Dritter. Und 68 zu 36 Toren. Wir müssen dieses Trauma vom Abstieg irgendwann jetzt mal bewältigen. 3 Punkte jetzt hinter den Bayern auf 2. 4 immer noch vor Leipzig sind 3. 4. 4 noch vor Leipzig, genau. 4 vor Leipzig und 6 vor Dortmund. Und das ist dann wieder diese ganzen Konstellationen, wo es dann gibt, wenn Dortmund die Champions League gewinnt und Fünfter wird. Das passiert dann mit Frankfurt. Und wenn Frankfurt dann in die Champions League will, müssen sie das Spiel verlieren und lauter so Zeug. Hast du es auch gelesen? Also,
ja,
da gibt es ja Situationen inzwischen, wo du denkst, so, Leute, kann jetzt nicht euer Ernst sein.
Weißt du, Chris, ich erinnere mich da immer ein Stück weit an die Stimmungslage vor genau einem Jahr. Da standen wir wirklich, nein, das muss man ja, ich weiß, viele können es nicht hören und man soll ja auch nicht immer nach hinten gucken, aber ein bisschen Demut, ganz ehrlich, ja. Ich gehe auch in die Conference League, das ist mir scheißegal auf gut Deutsch gesagt. Klar, habe ich jetzt auch ein Stück weit diesen Ehrgeiz zu sagen, hey, jetzt holen wir uns wirklich dieses ganz große Ding, nämlich die Champions League, die ziehen wir jetzt und dann sind wir nächste Saison alle miteinander im Bernabeu vielleicht oder im Etihad Stadium oder wo auch immer, ist ja vollkommen wurscht, aber wirklich mal wieder in dieser ganz großen Riege mit dabei, aber so wie du es gerade auch mit den 63 Punkte, das ist absolut stark. Das wäre in einer anderen Saison, wenn unser nächster Gegner nicht so überperformt hätte, wirklich, da würdest du wahrscheinlich am letzten Spieltag um die Meisterschaft spielen. Ja. Aber ja, auch hier, klar, jetzt haben wir alle den Ehrgeiz, wir wollen das Ding jetzt und es ist ja auch ein Stück weit so dann dieses eigene Ego zu sagen, hey, diesen dritten Platz geben wir jetzt nicht mehr her und das sagen auch die Jungs ganz offensiv, was ich auch ganz cool finde, aber am Ende des Tages darf man bei aller berechtigten Euphorie und bei allem berechtigten Ehrgeiz nicht vergessen, wo wir tatsächlich herkommen.
Genau. Und wo wir hinwollen, ist aber auch klar.
Genau.
Und ich möchte jetzt schon irgendwie Champions League. Ich fand das so schön. Als
ich auch, um Gottes Willen, ich auch. Also das nicht falsch verstehen, aber
nein.
Wenn es wieder will, ja noch nicht klappen sollte, weil diese komischen Konstellationen, ich bin beim zweiten Satz, glaube ich, dann, wo ich den Bericht gelesen habe, bin ich ausgeschieden, weil ich gesagt habe, okay, ist jetzt auch wurscht. Wie gesagt, auch die Euroleague ist ein schöner Wettbewerb für den VfB, wo dann vielleicht auch ein Stück weit die Chance höher ist, das muss man ja auch sehen, vielleicht dann auch weiterzukommen, jetzt in dieser ganz hohen Geschichte mit der Champions League, wo dann wirklich die absoluten Top-Teams dabei sind und auch diesen neuen Modus nicht zu vergessen, der es vielleicht dann auch ein Stück weit, in Anführungsstrichen, schwieriger oder komplizierter macht, weiterzukommen. Aber ja, ich lasse mich da treiben jetzt einfach und sag,
das, was kommt, kommt dann am Ende.
Genau, wir haben jetzt noch ein paar schöne Spiele, die anstehen. Und am Ende des Tages werden wir in einem Wettbewerb mit am Start sein.
Genau. Ich finde es schön, dass du jetzt nicht noch gesagt hast, wir haben jetzt noch ein paar Bonusspiele.
Nein, das nicht.
Das auf gar keinen Fall. Nee, also wie gesagt, ich fand es nur so schön, da kam die Woche jetzt auch noch dann dieser. Die Koeffizienten der Vereine führt für die Champions League und wie und was. Und ich habe es so angeguckt und so viele Punkte. Und dann so beim VfB, ich hätte mich einfach weggeworfen vor Lachen, wenn dran gestanden hätte so, ja, haben wir auch. Einfach kein Wert, sondern nur, ja, wir haben einen Koeffizienten. Wir wissen ihn nicht genau, aber keine Ahnung, wie das sich errechnet, aber haben wir. So. Ausstehende Spiele sind es jetzt noch 4 in dieser Saison. Und die haben es ja wirklich in sich. Am nächsten Samstag um 18.30 Uhr im Dippigut-Döpp-Spiel bei Bayer Leverkusen, die jetzt einfach mal fällig sind, würde ich sagen. Dann am 4. Mai um 15.30 Uhr kommen die Bayern zu uns. Die sind auch fällig, würde ich auch mal sagen. Dann haben wir noch ein Freitagabendspiel am 10. Mai um 20.30 Uhr in Augsburg beim Schwabenduell dann. Und der Saisonabschluss ist zu Hause am 18. Mai um 15.30 Uhr gegen Borussia München-Gladbach. Ja, nächster Spieltag wird hochinteressant, also nicht nur für uns, weil wir ja in Leverkusen sind, sondern auch Bayern gegen Frankfurt und Leipzig gegen Dortmund. Da ist also die Top 6 komplett unter sich unterwegs. Und wir blicken ganz geschwind noch auf Leverkusen. Die sind ja rechnerisch nicht mehr einzuholen. Das heißt, die sind deutscher Meister in diesem Jahr, in der Saison 23/24. Der Stelle nochmal Glückwunsch auch.
Absolut verdient, man
kann über Leverkusen sagen und denken, über das, die ganze Sache dort, was man möchte. Aber sie spielen eine absolut verrückte Saison. Was jetzt 45 Pflichtspiele jetzt ungeschlagen.
Ja.
Ja gut, das haben nicht mal die Bayern geschafft jetzt in der Form. Und schon gar nicht dieses Jahr. Dann, letzte Woche gegen Dortmund lange hinten gelegen noch und kurz vor Ende noch den Ausgleich gemacht, auch verrückt. Was ich sehr nett finde, ist, wenn wir auf Ange Stiller verzichten müssen, müssen sie halt auch auf einen im Mittelfeld verzichten, nämlich Granit Xhaka ist gesperrt mit Gelbsperre. Und nächste Woche steht noch Euroleague-Halbfinale bei Leverkusen an. Und jetzt ist so ein bisschen die zwei Sachen, die da fraglich sind. Zum einen, ob unser VfB eine Reaktion zeigen kann und wird auf das Spiel jetzt in Bremen und worauf liegt wirklich der Fokus von Leverkusen? Liegt der jetzt schon ein bisschen mehr auf Euroleague, weil die Meisterschaft klar ist? Liegt der Fokus drauf auf überall ungeschlagen bleiben? Schwierig, ne?
Das ist wirklich schwierig. Also ich glaube schon, dass Xabi Alonso, das ist ein toller Trainer, toller Mensch auch. Also dem höre ich auch unglaublich gerne zu, weil man merkt einfach, ja, das muss man sich ja mal verdeutlichen, was der alles auch geholt hat. Als Spieler und jetzt auch als Trainer hat der wirklich Geschichte geschrieben. Und ich glaube schon, dass der so einen sportlichen Ehrgeiz hat und auch sagt, Jungs, wir lassen nicht locker, und man hat es jetzt auch in Dortmund gesehen, der späte Ausgleich, das ist eben auch mit ein Grund, warum Leverkusen zu Recht deutscher Meister ist, weil das ist ja auch kein Bayer-Dusel mehr, sondern das ist wirklich eine Qualität, dieses bis zum Schluss nicht aufzugeben, und deswegen glaube ich schon, dass sie auch das Spiel am kommenden Samstag auch vor eigenem Publikum, wollen sie sich sicherlich nicht die Blöße geben, da werden die alles raushauen. Klar, natürlich, vielleicht wird er den einen oder anderen Spieler auch schon für das Halbfinale, was ja auch ein Stück weit legitim ist. Das machen andere Teams ja auch. Aber so wie die aktuell drauf sind, glaube ich nicht, dass die da zurückstecken werden. Im Gegenteil, also ich glaube schon, die wollen da auch ihren Fans einfach als Goodie nochmal zeigen, wer Herr im Haus ist. Und das kann für den VfB natürlich ein Stück weit eine Chance sein, ja. Vielleicht passiert dann auch das, was ich vorhin auch schon erwähnt hatte, so eine Überdrehtheit. Und das ist vielleicht so meine Hoffnung. Ich fahre hin, also klar, ich glaube dran, dass wir vielleicht wirklich die erste Mannschaft sind, die den Leverkusenern dann auch eine Niederlage zufügen kann. Aber es wird schwer, definitiv.
Natürlich. Wird auf jeden Fall schwer. Ausfälle haben wir ein paar noch. Immer noch. Nick Nartey, Rest der Saison raus, kam jetzt wieder zur Reha nach Stuttgart zurück. Dann haben wir dann Axel Zagadou mit dem Kreuzbandriss, der auch für den Rest der Saison raus ist. Der hat am Dienstag beim Training mal wieder vorbeigeschaut. Samuele Di Benedetto, für den Rest der Saison noch raus. Da ist ja auch ein bisschen was kaputt gegangen bei dem armen Kerl. Dann Josh Wagnermann, Ermüdungsreaktion im Mittelfuß. Vielleicht sehen wir den noch diese Saison. Ich würde tatsächlich so aus dem Bauch raus sagen, lieber nicht. Also nicht, weil ich es ihm nicht gönnen würde, sondern weil ich einfach sage, hey, mach mal lieber erst, dass das soweit passt und dann nächste Saison dafür voll durchstarten. Und Antje Stiller, haben wir schon mal ein paar Mal gesagt, gelb gesperrt. Nochmal ein kleiner Werbeblock. Wegen oder für Bewertungen. Und zwar könnt ihr uns auf Apple Podcast eine Bewertung geben. Das hilft uns, dass andere VfB-Fans uns leichter finden können und Rezensionen werden auch vorgelesen. Bewertungen gibt es auch bei Spotify. Die sind da ein bisschen fummelig, habe ich festgestellt, aber funktioniert auch so. Ansonsten weitersagen, Werbung machen, auch gerne mal mit der Nase drauf hinstupsen. So, hey, Rund und Brüsting, die haben zwar keine Ahnung, aber reden viel drüber. Deswegen ist es ganz arg nett dann jemand. Man kommt dann auch sehr gut und sehr gerne ins Gespräch mit auch neuen Zuhörern und neuen VfB-Fans. Wir schauen noch auf die anderen VfB-Mannschaften. Die Frauen, 17. Spieltag Oberliga Baden-Württemberg, 5:1 beim TV Derendingen, die sind 9. Die Tore durch Lüni Kopp in der 9. und 10. Saisontor so rum. Mandy Islacker, gewohnt schon fast, das 6. und Jana Spengler mit dem 10. und 11. Saisontreffer. Der VfB weiterhin Tabellenführer mit 48 Punkten, 2 Punkte vor Verfolger Sand 2. Und das nächste Spiel ist dann am Sonntag, dem 28.04. um 13 Uhr beim Hegauer FV. Die sind aktuell 6. Gerne hinfahren, gerne unterstützen. Nachwuchsteams des VfB, der VfB 2, 30. Spieltag Regionalliga Südwest 4:3 gegen Steinbach. Die sind 12. Tore von Dejan Gallien und Jordan Meyer. Das freut mich übrigens sehr. Und VfB 2 ist 3. mit 55 Punkten, 4 Punkte hinter den Tabellenführern, den Blauen aus Degerloch. Die haben beim FSV Frankfurt verloren. Und jetzt steht am Samstag, den 27. April, der fast schon Showdown an, um 14 Uhr, das große Stadtderby, die Kickers gegen den VfB 2. Das heißt, da könnten die Kickers, ja, Thema Aufstieg schon relativ viel in die richtige Bahn vor uns lenken und der VfB könnte mit einem Auswärtssieg, muss ich auch mal vorstellen, Auswärtssieg auf der Walter holen, könnte da aber sich ganz gewaltig ins Aufstiegsrennen nochmal mit einmischen. Gehst du hin, Yannick?
Nee, ich fahre ja nach Leverkusen.
Du bist ja Leverkusen, ja.
Ich fahre nach Leverkusen, sonst wäre ich tatsächlich hingegangen. Da vielleicht auch der Aufruf an diejenigen, die nicht ins Rheinland fahren. Geht doch auf die Waldau, unterstützt die Jungs.
Ja.
Und macht das Auswärtsspiel zum Heimspiel.
Auf jeden Fall, ja. Einfach mal die Waldau wieder kapern. Ja. Genau, dann die U19, 23. Spieltag A-Junioren Bundesliga Süd-Südwest. 1:0 beim KSC gewonnen. Die 3. sind. Tor durch Dorian Migalic und der VfB jetzt 4. von 14 Mannschaften mit 42 Punkten. Halbfinale WFV-Pokal 4:1 gegen den 1. FC Heidenheim. Tore durch Carlo Curani 2 Stück, Peter Reinhardt und Laurin Preuß. Finale dann am 9. Mai gegen Ulm. Und das nächste Spiel am 27.04. 13 Uhr gegen 1860 München. Die sind gerade Tabellen-Siebter und haben was wunderschöne PowerPoint-Präsentationen gezeigt zuletzt. Kann man mal nachschauen auf Twitter und Co. in den sozialen Medien. Sehr, sehr spannend, wo man 1860 sieht. Die U17, da haben wir den 25. Spieltag der B-Junioren-Bundesliga Süd-Südwest. Da gab es ein 5:0 gegen den KSC. Standesgemäß. Tore durch Tuncay Durna, der hat zwei Stück gemacht, dann Matthäus Tsigas und mein griechischer Onkel möge es mir verzeihen und Emelhan Akcikara sowie Antoni Janjic, da haben die Tore gemacht. Der VfB ist wie viel da? Müssen wir jetzt nachgucken, haben wir jetzt leider hier nicht ganz drinstehen, aber hat 56 Punkte, 4 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Frankfurt, 3 auf den zweiten Bayern und die Staffelmeisterschaft ist leider damit weg, aber trotzdem eine durchaus ordentliche Saison. Nächstes und letztes Hauptrundenspiel dann am Samstag, 27. um 13 Uhr bei eben diesen Bayern. Wir blicken noch auf die VfB Lone Army, die ja fast nicht größer sein könnte. Und da, Janik, können wir vielleicht noch ganz kurz drüber eingehen auf den Artikel, den es im Kicker jetzt noch gab dazu, mit wo denn die Zukunft oder wo die Fragen bei eben diesen Spielern sind. Da können wir ja wirklich mit 2, 3 Sätzen beantworten, der Artikel von Benny Hoffmann. Ömer Beyaz bei Hatayspor. Gott, heute habe ich es Abend. Ich bin den Namen. 33. Spieltag der Super League 1:2 bei Antalyaspor. Nach 72 Minuten ausgewechselt. Hatayspor ist 17er von 20 Mannschaften mit 33 Punkten und steht auf dem ersten Abstiegsplatz. Ömer Beyaz hat noch ein Jahr Vertrag dann beim VfB, kann nicht mehr ausgeliehen werden.
Ja.
Hat er eine Chance beim VfB?
Ich glaube nicht. Ich glaube, dieses Kapitel muss sich schließen. Das ist, glaube ich, für beide Seiten ganz, ganz wichtig. Er kam als hoch angesehenes türkisches Fußballtalent zu uns. Hat es ja dann auch in der Vorbereitung damals so ein bisschen anklingen lassen, zu was er imstande ist, aber hat es nie wirklich geschafft. Und ich glaube, er sieht für sich selber auch beim VfB keine Zukunft mehr. Und ja, wäre, glaube ich, für alle Seiten das Beste, wenn man die ganze Geschichte beenden würde.
Ja, wirklich schade, aber ist dann wirklich so. 24 Einsätze, leider, kein Scorerpunkt gesammelt und das ist halt, ja.
Leider, ja.
Aber jetzt kann man auch wieder sagen, ja, aber der ist ja 20, der ist ja noch jung.
Ja, kann man, definitiv und das ist ja auch so. Deswegen sage ich ja, für beide Seiten, für ihn, um einfach auch vielleicht doch noch eine gute Karriere hinzulegen, einfach auch wahrscheinlich die richtige Entscheidung, Stuttgart zu verlassen.
Ja, dann Gil Diaz bei Legia Warschau, 29. Spieltag der Extraklasa, 0:0 gegen Slask Breslau und Gil Diaz stand nicht im Kader. Legia ist 5. von 18 Mannschaften in der Extraklasa mit 47 Punkten. Der gute Gil Diaz dürfte auch keine Zukunft beim VfB haben.
Nee, glaube ich auch nicht. Also das kann man, glaube ich, kurz und schmerzlos sagen. Ab
ja,
dafür.
Das Problem, ne? Vertrag läuft auch 2025 aus. Da gehe ich aber fast davon aus, dass man da über das Thema Vertragsauflösung spricht. Ja, genau. Dann Wahid Fagir beim SV Elversberg in der zweiten Liga. 30. Spieltag, 1:1 gegen Schalke. Kam in der 68. Minute rein. Elversberg 10. in der zweiten Liga mit 40 Punkten. Ja, auch da, für den Jungen tut es mir irgendwie echt ein bisschen leid, weil der war auch sehr, sehr lang verletzt und kommt über die Joker-Rolle eigentlich gerade nicht so wirklich raus.
Ja, zumal er ja eigentlich auch einen guten Start hatte bei Elversberg, hat ein paar Tore gemacht, ein paar Scorerpunkte gesammelt und hatte dann auch maßgeblichen Anteil daran, dass die sich so relativ schnell dann auch in der Liga etablieren konnten und zurechtgefunden haben. Ja, ich weiß, auch da haben einige VfB-Fans vielleicht noch eine Hoffnung, aber auch hier, man muss ja auch immer sehen, wie ist die aktuelle Konkurrenzsituation. Und sind wir mal ehrlich, ich sehe ihn da einfach nirgends. Selbst wenn jetzt ein Girassi und ein Undav gehen sollten, dann kann man vielleicht drüber nachdenken. Ja, okay, Aber ganz ehrlich, ich kann mir Wahid Fahir ja auch jetzt nicht in der nächsten Saison in einem der genannten Wettbewerbe beim VfB vorstellen. Ja, bei allem genau Respekt.
Ja, leider nicht. Dann haben wir Thomas Castanaras beim SSV Ulm. Die haben am 34. Spieltag der dritten Liga ein, und das hatten wir einen schönen Schreibfehler gerade bei uns hier. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Da stand 1:9 im Spitzenspiel, aber es war ein 1:0
im Spitzenspiel. Es war ein 1:0, ja.
1:0 im Spitzenspiel gegen Verfolger Regensburg. Da saß er 90 Minuten auf der Bank. Ulm ist Erster in der dritten Liga mit 65 Punkten, 7 Punkte vor dem Relegationsrang. Das könnte für die Ulmer tatsächlich ein Durchmarsch werden in Liga 2.
Als Aufsteiger, wohlgemerkt.
Deswegen sage ich ja, Durchmarsch von ein bisschen tiefer noch. Auf jeden Fall ganz, ganz spannendes Projekt. Und da steht wohl nochmal eine weitere Laie mit im Raum, dass Castanaras da dann in Ulm vielleicht nochmal ein Jahr bleibt. Und dann könnte er zweite Liga spielen. Wäre nicht so schlecht.
Das würde Sinn machen. Also das wäre auch die von mir präferierte Lösung für ihn. Weil ich glaube, der Junge hat ein Potenzial. Und wenn er jetzt wirklich in der zweiten Liga dann auch sich beweisen kann, warum nicht? Da kann, ja, findet man auch sicherlich mit den, ja.
Vertrag auch 2025, also da müsste erst eine Vertragsverlängerung her.
Genau, das wäre dann halt eben so ein Stück weit dieses, ich nenne es jetzt mal Alexander Nübel-Modell, zu sagen, okay, man verlängert mit ihm und lässt ihn dann nochmal ein Jahr mindestens bei den Ulmern spielen.
Ja, genau. Dann haben wir Jovan Milosevic beim FC St. Gallen, 33. Spieltag, Super League am Donnerstag, 1:0 beim FC Zürich, in der 68. Minute eingewechselt. St. Gallen, 4. von 12 mit 50 Punkten, jetzt noch 5 Spiele in der Meisterrunde. Auch da tatsächlich schwanke ich ein wenig, weil der hat ja auch einen guten Start gehabt, sich dann leider verletzt, aber ich denke, der spielt da eigentlich eine ganz gute Rolle, auch wenn er eingewechselt wird, mehr oder weniger. Könnte ich mir aber auch tatsächlich vorstellen, dass er vielleicht die Chance beim VfB kriegt. Also da wird auch so ein bisschen von Benny Hoffmann spekuliert.
Ja, genau. Also das ist tatsächlich auch so ein Spieler, wo ich sage, dem würde ich tatsächlich eine Chance auch geben und auch eine Chance einräumen beim VfB. Wie gesagt, auch hier wird es wahrscheinlich drauf ankommen, wie entwickelt sich die Stürmersituation in der nächsten Saison beim VfB. Wer geht, wer bleibt, wer kommt, das ist ja dann auch immer eine Thematik, die da eine Rolle spielt. Aber ja, da bin ich ganz bei dir. Das ist ein Junge, der hat ein riesiges Potenzial, hat ja auch ein bisschen Pech, hat dann sich verletzt, nachdem er so ein bisschen eigentlich drin war in der ganzen Sache. Und auch hier hat ja Sebastian Hoeneß auch nochmal ein bisschen zur Geduld gemahnt, und das würde ich einfach auch sagen. Und vielleicht kann man auch hier über so ein Leihmodell wie bei Castanaras nachdenken, sagen, okay, man leiht ihn nochmal entweder nach St. Gallen ein Jahr aus oder vielleicht auch zu einem ambitionierten Zweitligisten, dass er so ein bisschen in diesem deutschen Profifußball auch Fuß fassen kann. Das wären sicherlich Möglichkeiten. Oder er kommt natürlich zurück und kriegt dann auch seine Chance beim VfB. Also den würde ich gern wiedersehen, sagen wir es mal so.
Dann haben wir noch Juan José Perea bei Hansa Rostock in der zweiten Liga aktiv. Die haben am 30. Spieltag 0:2 gegen Magdeburg gespielt. Da kam in der 75. Minute Rostock 16 in der zweiten Liga mit 31 Punkten. Und Perea, schwierig. Also das sehe ich eigentlich auch eher eine Laie. Ich glaube nicht, dass der nochmal eine Chance beim VfB kriegt.
Sehe ich auch. Dazu
reißt er zu wenig in Rostock.
Sehe ich auch so. Also da ist mir zu wenig Potenzial da. Ja. Also zu leid, wie es mir tut. Ist ein sympathischer Kerl eigentlich, ja. Aber irgendwie fehlt da so ein bisschen der letzte Schliff, der letzte Drive. Und ich habe halt meine Bedenken, ob er dann wirklich auf einem ganz hohen Niveau auch mithalten kann. Schade, genau, aber ich glaube, auch die Geschichte sollte man aus VfB-Sicht irgendwie versuchen zu beenden.
Ja, die beim nächsten Spieler tatsächlich bin ich da zu 100% auch dafür.
Ja, definitiv.
Luca Pfeiffer, ja. Darmstadt 98, 30. Spieltag in der Bundesliga, 2:0 in Köln gewonnen. So ein bisschen der Neckbreaker für Köln war. 90 Minuten auf der Bank gesessen, Darmstadt 18, da jetzt mit 17 Punkten. Ja, Luca Pfeiffer, schwierig, ne?
Ja, ist ja außen vor, auch bei Darmstadt, beim sicheren Absteiger eigentlich. ja, es tut mir ja dann auch immer ein Stück weit leid für die Jungs, weil
natürlich,
das ist ja auch bitter für ihn und auch nicht zufriedenstellend, aber ich glaube, auch hier muss man einen Schlussstrich ziehen und auch im Sinne des Spielers und des Menschen Luca Pfeiffer sagen, okay, es hat nicht gepasst, aber dann soll er vielleicht gucken, wo er woanders dann auch glücklich wird. Ich wünsche es ihm definitiv. Ist ein Junge, der sicherlich das Herz auch am rechten Fleck hat, aber leider hat es beim VfB nicht sein sollen und auch bei Darmstadt
nicht. Und beim Darmstadt zum zweiten Anlauf bei Darmstadt dann auch noch nicht. Dann haben wir noch Mo Sanko bei Heracles Almelo. Das können wir ganz schnell machen. Die waren spielfrei. Almelo 14. mit 32 Punkten. Und auch da haben wir halt noch diese Erinnerung an dieses eine verflixte erste Saisonspiel. Wenn er sich da nicht so verletzt hätte, ne? Was wäre wohl gewesen? Aber Mo Sanko, den würde ich vielleicht auch mal wirklich nochmal reinschmeißen und gucken, was kommt.
Dem würde ich auf jeden Fall dem würde ich auf jeden Fall auch nochmal die Chance in der Vorbereitung geben, dass er sich da einfach zeigen kann, präsentieren kann, weil so von seinen Anlagen her er meiner Meinung nach auch gut in das System vom VfB passt. Aber auch hier, man muss ja dann auch gucken als VfB Stuttgart, und das wird eben auch Einfluss auf diese jetzt von uns besprochenen Spieler haben. Wie stellt sich der VfB nächste Saison auf? Das ist dann eben jetzt auch eine Zeitpunktfrage. Jetzt ist es halt noch nicht zu 100% zu sagen, A, in welchem Wettbewerb spielt der VfB und B, welche finanziellen Mittel stehen zur Verfügung. Weil wenn du halt wirklich in der Champions League spielst, dann, wie ich schon vorher gesagt habe, eröffnen sich auch andere Möglichkeiten auf dem Transfermarkt. Dann kannst du vielleicht auch wirklich aus VfB-Sicht, was du ja jetzt schon teilweise gemacht hast, wirklich richtige, ja, Kracher in Anführungsstrichen oder ja, Hochkaräter ist vielleicht ein bisschen dann auch zu sehr stark ausgedrückt, aber schon
Spieler holen. Du kannst das Team sinnvoll verstärken.
Du kannst halt wirklich
oder Qualität, zusammenhalten.
Genau, du kannst halt eine hohe Qualität in den Kader holen. Egal, ob du die guten Jungs hältst oder eben neue Spieler von außen mit dazu nimmst. Und das wird dann eben sehr spannend sein, inwieweit oder ja, welchen Einfluss das dann auf die einzelnen von uns eben besprochenen Spieler haben wird.
Ja, und jetzt sind wir wieder an diesem einen Punkt, wo wir jetzt heute schon mehrfach irgendwie drum rumgeschiffert sind. Wir sprechen davon wirklich im April und wir sprechen schon eine ganze Weile davon, aber wir können einfach im April schon die neue Saison planen. Aber dann doch nicht, weil du nicht weißt, ob du Champions League spielst
Ja. Das ist halt wirklich so ein Ding, wo du wirklich dann auch nochmal auf dem Transfermarkt anders agieren kannst, weil halt wirklich diese Champions League A, dir nochmal neue finanzielle Möglichkeiten eröffnet und natürlich dann auch vielleicht den einen oder anderen Spieler noch mehr reizt und lockt.
Ja, jetzt mal gucken. Wird auf jeden Fall nicht langweilig beim VfB.
Das auf gar keinen Fall.
Soll's ja von der Profiabteilung, nicht von dem alles außenrum. Gut, zum Abschluss bleibt noch sagen, zwei Sachen. Erstens, hört unbedingt die Folge mit Serdar Tasci an, unsere Sonderfolge. Auch wenn ich jetzt seinen Nachnamen nicht richtig ausgesprochen habe, was mir sehr leid tut, aber ich bin das immer noch so gewohnt. Er hat es ja auch selber gesagt, ein absolut cooler Typ. Unbedingt einen reinhören. Hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe ihm auch. Deswegen das euch unbedingt geben und registriert euch bei der DKMS. Das sollte man auch nochmal mit auf den Weg geben. Das ist nämlich auch eine sehr, sehr gute Sache. Dann, Yannick, vielen Dank fürs Dabeisein.
Sehr gerne.
Nächste Folge von uns, von Rund um den Brustring, gibt es dann nach dem Spiel in Leverkusen, jetzt hätte ich fast gesagt nach dem Sieg in Leverkusen, aber so weit sind wir noch nicht. Ich bin da sehr vorsichtig hier. Yeah. Und nach dem Spiel in Leverkusen, das hoffentlich wieder den VfB als Sieger darstellt. Und ja, das heißt, ihr habt euch wohl, wir hören uns bald wieder. Auf Wiederhören.
Servus, ciao.